Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Angesprochen auf die Frage, was ist die Funktion der NATO, soll der erste Generalsekretär der Allianz, der britische General und Diplomat Lord Ismay, sehr nüchtern und pointiert geantwortet haben, Zitat, "To keep the Americans in, the Russians out and the Germans down." Lord Ismay war von 1952 bis 1957 der erste NATO-Generalsekretär, also just zu jenem Zeitpunkt, als die junge Bundesrepublik im Mai 1955 Mitglied des Bündnisses wurde. Dieses Zitat verdeutlicht die Umstände, unter denen Deutschland nur 10 Jahre nach Kriegsende Aufnahme in der NATO fand. Am 4. April 1949, also vor genau 75 Jahren, unterzeichneten Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal und die USA den Nordatlantikpakt, dem heute 32 Staaten angehören. Und damit willkommen zum Umdenken, zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Wussten Sie eigentlich, dass die NATO zunächst nur für die Dauer von 20 Jahren angelegt war? Erst 1969 wurde das Bündnis wegen des anhaltenden Kalten Krieges auf unbestimmte Zeit verlängert. Und gerade heute, in einer Zeit, in der wieder Krieg in Europa herrscht, ist es offenkundig, wie schon bei der Gründung. Es bedarf eines Bollwerks gegen Russland. Wiederholt sich also die Geschichte? Ist die NATO überhaupt in der Lage, sich bzw. seine 32 Mitgliedstaaten zu verteidigen? Und sollte es bei einem reinen Verteidigungsbündnis bleiben? Oder sollte sich die NATO auch aktiv zugunsten der Verteidigung von Freiheit und der allgemeinen Menschenrechte weltweit engagieren? Fragen über Fragen, die vor allem mit Blick auf die in diesem Jahr bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA, dem mit Abstand größten Finanzier der NATO, drängender denn je ist. Nicht nur, aber auch weil der mutmaßliche US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump vor einigen Wochen offen das Solidaritätsprinzip der NATO in Frage gestellt hat. Ich bin mir sicher, mit unserem heutigen Gast können wir einiges Licht ins Dunkel bringen. Ich freue mich drauf. Und wer ist mein Gast? Nach dem Abitur 1981 trat Professor Dr. Sven Bernhard Gareis als Offiziersanwärter in die Bundeswehr ein und studierte an der Universität der Bundeswehr in München Pädagogik, Politikwissenschaft und Soziologie. Sein Diplom legte er 1987 ab, 2 Jahre später folgte die Promotion. Er hat danach über 30 Jahre lang in verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen gearbeitet. Von 2018 bis 2023 war er zuletzt Berater für militärische Ausbildungseinrichten im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Seit 2007 ist er zudem Honorarprofessor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Münster, seit 4 Monaten zudem Leiter der Fakultät Politik und Strategie an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns, für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Gareis.
Ja, Herr Obers, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern dabei.
Herr Gareis, wir kümmern uns natürlich heute vor allem um einen Blick zurück. 75 Jahre NATO. Am Anfang würde ich Sie gerne aber um einen Blick in die Glaskugel bitten. Was glauben Sie, wird es die NATO auch in 75 Jahren noch geben?
Wow, ich bin Politikwissenschaftler und kein Hellseher. Ich weiß ja nicht, was alles der Welt noch vorbesteht in den nächsten 75 Jahren. Aber mit Blick auf die NATO würde ich sagen, sie hat sich ja gerade in den letzten anderthalb Jahren nochmal um 2 wichtige Mitglieder vergrößert. Sie war eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer eine wichtige Organisation, die trotz aller Krisen auch und aller Probleme, die man so intern hatte, immer wieder als eine unverzichtbare Organisation sich erwiesen hat. Und ich denke, dass sie da schon noch eine lange Aussicht hat, auch wenn ich das jetzt noch nicht auf 75 Jahre ausdehnen würde. Aber ich denke, dass die auch gerade die jüngere Geschichte zeigt, dass die NATO ein aktives Bündnis ist und dass die NATO sich der großen Wertschätzung unter ihren Mitgliedern erfreut, aber eben halt auch, wie wir gesehen haben, unter lange neutralen Staaten, die jetzt beigetreten sind. Und ich weiß noch, eine ganze Reihe von Staaten aufzuzählen, die lieber heute als morgen Mitglied der NATO werden wollten.
Die auch Interesse hätten. Wenn man mit einem Schlagwort, Herr Gareis, die NATO definieren wollte, würden viele Menschen wahrscheinlich sagen, Verteidigungsbündnis. Trifft dieser Begriff auch heute noch zu? Ist das das typische Wort, mit dem man dieses Bündnis, diese Allianz charakterisieren kann? Verteidigungsbündnis?
Ich würde eher sagen, es ist ein politisches Bündnis. Und das hat ein politisches Bündnis, wie das ja auch in der Präambel schon des Washingtoner Vertrages steht, von freiheitlichen Demokratien, von rechtsstaatlichen Staaten, Ländern. Das ist doch eigentlich das Entscheidende, worum es geht. Und das ist ja auch das, was, denke ich, jetzt auch hier und jetzt, gerade auch im Kriegsszenario mit in der Ukraine im Vordergrund steht, dass es halt um die Bewahrung freiheitlich-demokratischer Lebensformen geht, Staatsformen geht. Und das ist das Entscheidende, was den Kern der NATO letzten Endes bildet. Und dass sie sich dazu auch natürlich auch einen Verteidigungsapparat zugelegt hat, das ist dann natürlich klar. Und darum geht es ja auch. Das steht ja auch im Zentrum. Aber der Kern der NATO ist, ein politisches Bündnis zu sein, das eine ganz bestimmte freiheitlich-demokratische Ordnung und im Fokus hat und dies zu bewahren gilt. Das war vor 75 Jahren so und das ist, glaube ich, sehr drängend auch heute noch so.
Wir kommen noch zu vielen Details, Herr Gareis, zu der Aufnahme neuer Staaten, zum Verhältnis zu den USA und so weiter. Aber ich will es am Anfang noch etwas gröber vielleicht mal versuchen. Die NATO musste sich seit ihrer Gründung ja auch schon zigmal reformieren. In den 75 Jahren ist viel passiert in der Geschichte. Sie musste sich einige Male neu erfinden oder zumindest in Teilen neu erfinden. Ist ihr das im Großen und Ganzen, würden Sie sagen, so gelungen, dass man heute von einem auch intakten Bündnis sprechen kann? Oder glauben Sie, da ruckelt's, da ist einiges aus dem Lot geraten? Oder würden Sie eben doch sagen, nein, bei allen Kleinigkeiten und auch größeren Kleinigkeiten, aber es ist ein intaktes Bündnis? Wie schätzen Sie das grob ein?
Es ist ein intaktes Bündnis, ohne jeden Zweifel. Das zeigt ja auch die Art und Weise, wie die NATO auch Krisen, auch interne Krisen immer wieder überstanden hat, ob es das jetzt der Austritt Frankreichs aus der militärischen Integration ging, ob das die großen auch politischen Verwerfungen, die wir ja auch gerade in Deutschland in den Ende 70er, Anfang der 80er Jahre über den NATO-Doppelbeschluss gespürt haben und. Sie war eigentlich immer wieder ein Bündnis, das auch interessierte Staaten angesprochen, interessierte Staaten ansprechbar war. 82 ist Spanien beigetreten und nach der großen Wende 1989/90 war der Beitrittswunsch vieler neuer Demokratien aus dem Bereich des ehemaligen Warschauer Paktes ganz, ganz oben auf deren Agenda. Auch gerade in den letzten Jahren hat sich, denke ich, die provokante Äußerung von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die NATO sei ja hirntot, eher nochmal als ein Booster eigentlich gezeigt, hier doch nochmal über die interne Kohärenz nachzudenken. Und ich denke, das war auch nochmal sehr belebend. Und jetzt vor dem Hintergrund der Full-Scale Aggression, also dieser umfassenden Aggression Russlands in der Ukraine, ist doch nochmal deutlich geworden, dass die NATO, denke ich, ein wesentlicher Sicherheits- und Stabilitätsanker in Europa und in den transatlantischen Beziehungen ist.
75 Jahre NATO. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen durch die Geschichte mal durchgehen und uns und alle Zuhörer mal dran erinnern, wie das seinerzeit losging. Blicken wir also so ein bisschen auf die Anfänge auch zurück. Ich habe die Zahl und auch die Staaten genannt, die damals dabei waren. Was kann man zu diesen Gründungsstaaten sagen? Warum waren es ausgerechnet diese? Und wollte man von Anfang an Deutschland nicht dabei haben? Und vielleicht noch eine dritte, der Schutz vor Russland war das damalige Hauptziel. Sind das so die 3, 4, 5 Eckpunkte, die man sagen kann, so zur Zeit vor exakt 75 Jahren?
Ja, dass man Deutschland erstmal nicht dabei haben wollte, das, denke ich, liegt in der Natur der Sache. Sie haben es ja angesprochen, der Zweite Weltkrieg, der lag ja nun gerade erst 4 Jahre zurück bei der Gründung der NATO. Aber es war, und das war die Großwetterlage, natürlich schon sehr schnell dann auch die Frage, welchen Beitrag kann wenigstens der westliche Teil Deutschlands, der Bundesrepublik, die im Gründungsjahr der NATO sich ja auch etablierte, dann leisten. Aber dazu vielleicht später. Die wichtige Konstellation war ja, dass tatsächlich mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges natürlich die ideologischen Gegensätze der Mitglieder der früheren Anti-Hitler-Koalition dann doch deutlich hervorbrachen. Und es natürlich schon eine ganze Menge von Druck seitens der Sowjetunion gab in der Region, Druck auf Griechenland, Druck auf die Türkei, 1948 die Situation in der Tschechoslowakei, 1948 dann auch die Berlin-Blockade. Truman, der amerikanische Präsident, hat ja mit seiner Doktrin dieses Containment dann ausgerufen. 1947 hat sich der amerikanische Außenminister George C. Marshall mit dem Marshall-Plan oder diesem European Recovery Program dort wirklich historisch eingebracht, das ja ursprünglich auch mal an die Staaten in Osteuropa gerichtet war, das von der Sowjetunion unterbunden worden ist. Die Sowjetunion reagierte darauf mit dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Kurz, es zeichnete sich schon so eine bipolare Situation auf jeden Fall, oder zumindest eine konfrontative Situation schon mitten in Europa ab. Und da gab es natürlich eine ganze Reihe von Bewegungen schon. Der ursprünglich gegen Deutschland in erster Linie gerichtete Dünkirchen-Vertrag zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich wurde dann zum Brüsseler Pakt erweitert durch die Benelux-Staaten. In den Vereinigten Staaten und in Kanada wurde dann zusammen mit Großbritannien darüber nachgedacht, wir bräuchten doch etwas, auch was die transatlantische Sicherheit, die Vereinigten Staaten und Kanada haben großes Interesse eben halt auch an einem stabilen, demokratischen, freiheitlichen Europa in die Waagschale geworfen. Und so kamen dann sehr schnell Überlegungen auf, wir müssten ein transatlantisches Bündnis schließen und USA, Kanada und Großbritannien waren da die führenden Player erstmal. Man hat dann überlegt, um nochmal zu sehen, wie die Mitgliedstaaten dann zusammenkamen, hat dann überlegt, die Staaten des Brüsseler Vertrages mit hineinzunehmen. Und man hat dann noch, jetzt muss ich sehen, dass ich die schnell alle richtig aufzähle, Island, man hat Dänemark, man hat Portugal, man hat Italien, und wer war der?
Kanada.
Kanada. Nein, Kanada war ja bei den.
Ach so, okay, ja.
Dabei. Die hat man gefragt, und so kamen diese 12 Staaten, die Sie angesprochen haben, zustande. Also 3 aus dem sozusagen angelsächsischen Bereich, die 4 Mitgliedstaaten des Brüsseler Paktes und 5 weitere Staaten, die Norwegen natürlich, das war das. Mhm. Die dann eingeladen worden sind, dieses Bündnis zu gründen. So kamen diese 12 Staaten zusammen.
Und wie hat seinerzeit Russland reagiert? Es muss doch als Provokation verstanden haben. Hat das damals die Sache eher verschärft oder hat Russland das so hingenommen? Was sollte es auch machen?
Ja gut, also erstmal hat natürlich Russland seine Einflusssphäre, die ein Jalta festgelegt war, und die hat sie ja schrittweise erweitert. Sie haben tatsächlich dann ja auch schon bilaterale Rückversicherungsverträge, strukturierte Rückversicherungsverträge natürlich mit vielen Staaten in der Region gebildet. Ich habe den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe schon angesprochen. Es waren schon diese Zwei-Welten-Theorie, die dann auch tatsächlich ja auch von Russland so ausgerufen worden ist, die gesagt hat, nein, also hier geht ein Spalt durch Europa. Das ist hier ein Systemkonflikt, ein größerer. Also das war natürlich schon da und das war natürlich auch mit Händen zu greifen.
Und das, was man auch viel mit der NATO in Verbindung bringt, zumindest in der Zeit, dass es eine sogenannte Beistandspflicht gibt und dass die Abschreckung ein wesentliches Merkmal ist, war das von Anfang an zwei der wesentlichen Triebfedern, dass das so die beiden Motive war. Wir stehen uns gegenseitig bei, erster Punkt. Und zweiter Punkt, naja, solange wir stark genug sind, wird von Russland und den assoziierten Staaten keine Gefahr mehr für uns ausgehen.
Ja gut, ich meine, das war tatsächlich sozusagen der deutlichste Kern, natürlich der gegenseitige Beistand. Und aus diesem gegenseitigen Beistand resultierte natürlich auch dieser Abschreckungseffekt. Es wurde ja ganz klar auch gesagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied betrachtet wird als ein Angriff auf alle Mitglieder. Und das ist natürlich schon Teil eben so einer Abschreckungsbotschaft. Aber es ist ja auch immer auch mehr gewesen. Es war ja auch immer, dass Staaten sich konsultieren. Im Artikel 1 des NATO-Vertrages, und ich denke, das ist ganz wichtig, das muss man auch immer unterstreichen, verpflichten sich die Parteien, ihre Händel, ihre internationalen Konflikte friedlich und in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen, die auch kurz vorher gegründet worden ist, zu regeln. Das heißt also, hier gibt es natürlich schon auch noch nach innen wirkende Mechanismen, die sagen, dass dieses Bündnis tatsächlich niemanden jetzt sozusagen angreifen, gegen niemanden gerichtet ist, dass es sich hier auch auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen bezieht und ja, für den Fall einer Aggression, der nicht eintreten möge, dann eben geschlossen dasteht.
Und sich das gegenseitig ist
der Kern des Artikels 5 des NATO-Vertrages, der da sagt, wenn einer von uns angegriffen wird, müssen alle das unternehmen, was sie für notwendig halten. Ich habe den Wortlaut Augenblick, gerade hier noch.
Das ist diese berühmte oder viel zitierte Beistandspflicht.
Die Beistandspflicht, dass tatsächlich die Maßnahmen ergriffen werden, die sie für erforderlich erachten, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. Das heißt, es ist jetzt kein zwingender militärischer Beistandsmechanismus, der dort entsteht, sondern ja, man sichert sich Beistand zu, aber der Beistand, die Art des Beistands liegt im Ermessen der jeweiligen Mitgliedstaaten. Es ist also jetzt keine zwingende militärische Beistandspflicht, wenn ein Land angegriffen wird, müssen sofort alle.
Man kann auch zu anderen Mitteln greifen, diplomatischen Mitteln, politischen Druck oder.
Genau, alle möglichen Formen von Unterstützung. Gut, in einer Situation, in der ein Land angegriffen wird, in einer hochgerüsteten Situation, wie wir sie ja während des Kalten Krieges auch nuklear hochgerüsteten Situation, wäre natürlich keiner rausgegangen mit, ich versichere dich hier meiner Solidarität. Aber natürlich war es sehr wichtig, dann auch später, als die Bundesrepublik dabei war und die ehemaligen Besatzungsmächte in Verbündete sich gewandelt hatten, immer wieder zu sagen, wir wollen amerikanische Truppen, wir wollen englische Truppen, wir wollen niederländische Truppen, wir wollen dänische Truppen, französische Truppen und so weiter und so fort. Wir wollen die auf unserem Staatsgebiet haben, weil wenn wir an der Nahtstelle dieses Konflikts gelegen angegriffen werden, dann möchten wir nicht sozusagen mit einer Solidaritätsfloskel abgespeist
werden, da muss schon mehr kommen.
Wir wollen, dass dieser Krieg, dieser Konflikt auch der eines des gesamten Bündnisses ist. Und daraus resultierte ja natürlich auch wieder diese ganze Abschreckungsfunktion.
Ja. Wir kommen noch auf die Finanzierung der NATO später zu sprechen, Herr Gareis, aber dennoch die Frage, war es von Anfang an so, dass die USA der größte Finanzier dieses Bündnisses waren? Oder wer waren neben den USA, zumindest in den ersten Jahrzehnten, die maßgeblichen finanziellen und auch militärisch stärksten Mitgliedstaaten?
da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden und da müssen wir uns auch Acht geben, dass wir nicht immer vielleicht auch auf die Reden des gewesenen amerikanischen Präsidenten Trump reinfallen. Das NATO-Budget, das ist ja sehr klein. Also das NATO-Budget hier und heute sind etwas mehr als 3 Milliarden Dollar im Jahr. Und das wird nach einem Beitragsschlüssel verteilt und bezahlt, der sich eben nach der Größe und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit letzten Endes der Mitgliedstaaten richtet. Und Deutschland und die Vereinigten Staaten liegen dabei 16% von diesen 3 Milliarden jeweils. Und das gibt dann halt die Ärmeren, die zahlen weniger, die Kleineren zahlen weniger und die Größeren zahlen mehr. Was davon wirklich getrennt gesehen werden muss, ist das, was die Staaten national in ihren Sicherheits- und Verteidigungs- und Militärapparat investieren. Und da sind natürlich die Unterschiede sehr groß. Und dieses berühmte, wir kommen da noch drauf, 2%-Ziel ist nicht das, was sich auf das NATO-Budget bezieht, sondern das ist etwas, was sich auf die individuellen...
Also die nationalen Budgets.
Was sich auf die Mitgliedstaaten bezieht, die nationalen Verteidigungsbudgets bezieht. Und da ist natürlich bei der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, wie wir das jetzt sind als Deutschland seit kurzem wieder, ist das dann natürlich eine erhebliche Summe, die dann in 2% sich widerspiegelt. Aber das ist nicht das NATO-Budget. Das Budget ist, wie gesagt, sehr klein. Das ist das Common Funding, da kommen auch Trust Funds dazu und diese Dinge. Aber hier in der damaligen Zeit, klar, die Vereinigten Staaten waren eine große Militärmacht. Die Vereinigten Staaten waren aber auch zunächst mal schon weit zum großen Teil aus Europa wieder zurückgezogen. England, Frankreich waren natürlich wichtige und bedeutende Militärmächte. Und Deutschland sollte dann, und das war ja dann auch ab dem letzten Endes schon mit der Staatsgründung der Bundesrepublik Deutschland war das ja schon ein Stück angelegt, dass auch Deutschland dann einen substanziellen militärischen Beitrag für die gemeinsame Sicherheit leisten sollte.
Wir sind noch tatsächlich in der Zeit vor einigen Jahrzehnten in der Gründungsphase. Dann kam tatsächlich irgendwann die Bundesrepublik auch dazu, 1955. Vielleicht erläutern Sie das auch nochmal ganz kurz. Wie kam es dazu? War das aus eigenem Antrieb oder kam die NATO auf die noch sehr junge Bundesrepublik zu und sagte, wollt ihr nicht beitreten? Also wie kam es dazu und wie hat vor allem auch die deutsche Bevölkerung darauf reagiert? Fand man das gut, dieses Eingebundensein? War man eher reserviert? Es waren ja immerhin noch vor wenigen Jahren Kriegsgegner gewesen, die da plötzlich in einem Bündnis waren. Wie hat die Bevölkerung darauf reagiert? Mehrheitlich zumindest.
Ja, zum einen war natürlich der Koreakrieg, der 1950 ausbrach. Das war auch so eine parallele Situation, zwei geteilte Länder, die eine unter dem sowjetischen Einfluss, die andere unter dem westlichen Einfluss. Und da wurde natürlich schon mal klar, ja, also das kann gefährlich werden. Und hier entstand ja dann auch auf der im Westen, auf der europäischen Seite die Idee, ja, wir müssten jetzt schon auch die Deutschen, also die Westdeutschen, die Bundesrepublik, oder was dann eben später ab 1949 dann die Bundesrepublik wurde, die können wir ja nicht sozusagen als einen großen weißen Fleck da in der Mitte Europas, genau an der Nahtstelle des sich anbahnenden Ost-West-Konfliktes sozusagen stehen lassen. Es gab also da schon ein Interesse der westlichen Seite zu sagen, wir könnten uns dann einen, wie auch immer gearteten, deutschen Verteidigungsbeitrag vorstellen. Und Konrad Adenauer hat natürlich da, diese Möglichkeit erkannt, sozusagen, gut, wir können einen Wehrbeitrag leisten zur gemeinsamen westlichen Sicherheit, aber dann aber nur als gleichberechtigte Partner. Das heißt, wir wollen das Besatzungsstatut abwerfen und wir wollen unsere Souveränität dann auf diese Weise zurückbekommen. Und natürlich, das war ja auch ein wichtiges Kalkül, wir wollen da halt auch in Sicherheit leben. Die Entscheidung für die Westintegration war dann natürlich auch zunächst mal eine Entscheidung gegen eine schnelle Wiedervereinigung, die von der Sowjetunion ja dann auch in den Anfang der 50er Jahre immer wieder mal angeboten worden ist. Aber im Kern war das schon eine Bewegung hin. Ja, Deutschland kann sich das vorstellen, die Alliierten können sich das vorstellen, einen solchen Wehrbeitrag. Und der Preis, den Adenauer sozusagen eingefordert hat, war dann die Souveränität und die Sicherheit.
Wie hat die Bevölkerung reagiert? Wie fanden die Deutschen das mehrheitlich?
Ja, es gab natürlich gegen diese Vorstellung einer Wiederbewaffnung nach so kurzer Zeit, nach diesem verheerenden, furchtbaren Krieg, und der nicht nur ein Krieg war, sondern eben halt auch ein unendliches Menschheitsverbrechen in der Shoah und vielen anderen Genoziden. Das war natürlich eine Situation, in der eine Wiederbewaffnung nicht sehr populär war in Deutschland, wie Sie sich lieber vorstellen können. Es gab eine ausgeprägte Ohne-mich-Bewegung und es war natürlich nicht leicht, auch innenpolitisch etwas derartiges durchzusetzen. Und das ist ja etwas, was diese große Skepsis gegenüber Militär und die große Skepsis gegenüber den vermeintlich einfachen militärischen Lösungen, die hat sich ja, glaube ich, bis heute richtigerweise erhalten in der strategischen Kultur sozusagen unseres Landes. Und das waren dann natürlich schon wichtige Aspekte, die da hineingespielt haben, dass diese Bundeswehr, wie sie dann später ja hieß, eingebunden ist in die NATO-Strukturen, dass Deutschland keine Alleingänge machen kann, dass das Ganze auch grundgesetzlich abgesichert nur in einem Verteidigungsbündnis und nur im Kontext von Selbst- und Bündnisverteidigung stattfinden darf. Ich denke, dass das wesentliche und wichtige Entscheidungen waren, die Bundesrepublik getroffen hat, und dass das dann natürlich es möglich machte, diese unpopuläre Entscheidung vor dem Hintergrund dann eben halt auch der Weltlage dann auch in der Innenpolitik mehrheitsfähig zu machen.
Und wir müssen jetzt mal vielleicht bis in Dekaden denken, bis zum Ende des Kalten Krieges, bis 89 also, war bis zu dem Zeitpunkt immer unstrittig, wir sind ein reiniges Verteidigungsbündnis, oder gab es damals auch schon Avancen oder Bestrebungen einzelner Länder zu sagen, nein, wir müssen doch ein bisschen mehr sein, wir müssen doch tatsächlich in die Welt hinaus, wir müssen uns um jenen Konflikt kümmern und jenen befrieden oder uns hier einmischen? Oder war immer klar, nein, Verteidigungsbündnis, wir reagieren militärisch nur, wenn wir angegriffen werden, Punkt.
Ja, also in der NATO war das so und in Deutschland schon dreimal. Die NATO ist ja, zum Beispiel, wir haben ja eine ganz, also zum Beispiel die Vereinigten Staaten, aber auch Frankreich und Großbritannien waren ja immer wieder auch in Kriege verwickelt und haben ja auch Kriege begonnen, die dann allerdings nicht unter dem Schirm des NATO-Bündnisfalles gekommen sind. Hier war das ganz klar. Es ist ein Bündnis, ein Verteidigungsbündnis der kollektiven Sicherheit, der kollektiven Verteidigung. Und das war sehr klar. Ihre bilateralen oder auch multilateralen Konflikte haben die Mitgliedstaaten, die das durchzustehen hatten und die das auch so wollten, haben die dann immer in anderen Kontexten gelöst. Für Deutschland war jede Beteiligung, jede militärische Beteiligung außerhalb der Landes- und Bündnisverteidigung ausgeschlossen. Man hat auch, als wir dann ja auch Mitglied der Vereinten Nationen geworden sind, hat man auch es abgelehnt, Friedenstruppen der Vereinten Nationen durch deutsche Soldaten zu unterstützen, wo wir immer ein Land waren, als die Bundesrepublik schon ein Land war, das auf die Vereinten Nationen sehr stark gesetzt hat, die Vereinten Nationen sehr stark unterstützt hat. Aber bis 1990, bis zur Wiedervereinigung, war das eine ganz klare Sache. Deutsche Soldaten dürfen nur zur Selbst- und Bündnisverteidigung eingesetzt werden. und darüber hinaus nur zu unbewaffneten humanitären Einsätzen. Darin hat sich die Bundeswehr dann ja auch eine große Tradition entwickelt. Aber der Charakter des Bündnisses war immer der eines Verteidigungsbündnisses. Und das war auch das, worauf sich die Bundesrepublik immer ganz, ganz besonders stark bezogen hat.
Wir springen jetzt einige Jahrzehnte voraus, Herr Geis. Wir sind jetzt gedanklich im Jahr 1989. Die Sowjetunion löst sich auf, sie implodiert geradezu. Das wäre ja auch durchaus ein Zeitpunkt gewesen, zu sagen, so, jetzt hat sich das mit der NATO als Verteidigungsbündnis gegen die Sowjetunion erledigt. Wir lösen die NATO auf. Stand das seinerzeit ernsthaft zur Diskussion?
Nein, das stand nicht zur Diskussion. Es hat auch innerhalb der NATO niemanden gegeben, der das gewollt hätte. Man hat die Möglichkeit gleichwohl jetzt nach dem Wegfall dieser Blockkonfrontation, die Sowjetunion löste sich ja dann Ende 1991 auf, aber die ganze Konstellation des Warschauer Paktes, die zerfiel dann 1990/91 schon. Man streckte die Hand nach Osten aus, wie man sagte, und man lud auch die ehemaligen Gegner zur Arbeit an einer stabilen, kooperativen Friedensordnung in Europa auf. Aber, und das muss halt auch unterstrichen werden, als die NATO dann 1991 im November in Rom ihr neues strategisches Konzept verabschiedet hat, da stand natürlich diese kooperativen Aspekte sehr stark im Vordergrund. Aber es war natürlich immer noch das Festhalten an der kollektiven Verteidigung und das Festhalten auch an der nuklearen Abschreckung, weil die Weltlage sich zwar dramatisch verbessert hat und das auch anerkannt wurde, aber da war ja keine Ewigkeitsgarantie drin. Das heißt, es war keine Bereitschaft da, ein bewährtes Bündnis aufzugeben und dann sozusagen sich möglicherweise dann individuell neuen Instabilitäten, die auftreten könnten, zu stellen.
Sie haben schon gesagt, es gab dann die Hinwendung zum Osten. Gleichzeitig gab es aber auch dann die sogenannten Out-of-Area-Einsätze, zum Beispiel in Bosnien und auch im Kosovo. War das nicht ein Bruch mit dieser bisherigen Verteidigungslinie?
Naja, das war tatsächlich dann in einem bisschen anderen Kontext zu sehen. Tatsächlich brachen ja eine ganze Reihe von Konflikten wieder auf, die sozusagen eingefroren waren während der Zeit des Kalten Krieges. Und es kam ja dann auch zu dem Zerfall. Also zum einen gab's ja auch innerhalb der Sowjetunion und innerhalb des Warschauer Paktes da auch Spannungen und auch beim Zerfall der Sowjetunion ist es ja auch zu Bürgerkriegen gekommen. Der Zerfall Jugoslawiens war natürlich ein ganz zentrales Ereignis dann in den frühen 1990er Jahren. Und es gab ja dann die Idee, die auch insbesondere George Bush der Ältere als amerikanischer Präsident entwickelt hat, dass es so eine New World Order geben könnte, die auf den Regeln und auf der Basis, auf der Organisation der Vereinten Nationen aufbauen könnte. Und diese Vereinten Nationen hatten jetzt plötzlich eine ungeheure Handlungsfähigkeit entwickelt im Vergleich zu der Zeit davor. Und die NATO hat sich dann bereit erklärt, tatsächlich ihren Beitrag zu leisten beim internationalen Krisenmanagement, wenn Sie so wollen, und ihre Fähigkeiten einzusetzen in beispielsweise der Unterstützung von Friedenstruppen der Vereinten Nationen auf dem westlichen Balkan. Das war tatsächlich neu und es war nicht der Bruch. Man hielt ja fest an der kollektiven Verteidigung, aber es war natürlich eine Erweiterung des Aufgabenspektrums und diese Erweiterung der frühen 1990er Jahre sollten dann weitere Ausweitungen folgen.
Ich denke zum Beispiel an die Terroranschläge vom 11. September 2001. Infolgedessen ja auch zum Beispiel dieser berühmte Verteidigungsfall im Gespräch zumindest mal war, uneingeschränkte Solidarität, die damals Bundeskanzler Gerhard Schröder ausgesprochen hat. Hatte das auch eine Neuorientierung zur Folge im Sinne von, jetzt haben wir einen weltweiten Handlungsanspruch, jetzt muss es auch vermehrt zu Auslandseinsätzen kommen? Also war auch ein erweiterter Sicherheitsbegriff plötzlich dann im Gespräch?
Also es hatte sich ja zwischen 1991 und dann 2001 hatte sich ja die NATO schon in allerlei Bereichen als internationale Sicherheitsorganisation betätigt. Überwiegend mit der Billigung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, aber zum Beispiel im Falle des Kosovo zunächst einmal 1999, dann mit einem eigenständig und ohne Sicherheitsratsmandat geführten Luftkrieg gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawien. Da hatte sich ja auch sozusagen die Ausrichtung und die Aktivitäten der NATO hatten sich ja da doch schon recht deutlich hin entwickelt zu so einer Art international tätigen Sicherheitsorganisation. Die Vereinigten Staaten hatten dann schon vor dem 11. September immer wieder gesagt, na ja, schon 1999, als man dann wiederum eine Neuauflage des strategischen Konzepts der NATO auflegte, ja, wir müssen doch auch unseren Radius jetzt wirklich vergrößern hin zu einer globalen Präsenz und einem globalen Reach, also einem globalen Reichweite. Und der 11. September 2001 markiert hier tatsächlich einen wichtigen Punkt, denn da ist tatsächlich der Verteidigungsfall ausgerufen worden. Er ist nicht ins Gespräch gebracht worden, sondern es war der NATO-Generalsekretär Lord Robertson damals, der gesagt hat, ja, also wir bieten sozusagen den Vereinigten Staaten, die da am 11. September angegriffen worden sind, den bieten wir den kollektiven Beistand an. Das ist von den Vereinigten Staaten mit gebremster Begeisterung aufgenommen worden. Es war sicherlich das Kalkül auf der NATO-Seite, das Bündnis wieder aktiv ins Gespräch zu bringen und aktiv ins Geschehen einzubinden. Von der amerikanischen Seite wurde das da angenommen, ja, aber es war dann eben sehr selektiv. Man griff auf Angebote einzelner Verbündeter zurück. Aber die gesamte Verteidigung, sozusagen selbst diese kollektive Verteidigung der Vereinigten Staaten ist halt dann ausschließlich unter der Führung der Vereinigten Staaten selber dann durchgeführt worden. Und die Verbündeten hatten zwar mit dem Artikel 5 NATO-Vertrag und Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen eine völkerrechtliche Grundlage für ihre Beteiligungen, aber es war nicht wirklich ein NATO-Szenario.
Ja, wir kommen langsam in die Jetztzeit. Wir rücken also langsam vor. Ich bin jetzt im Jahr 2014, als Russland die Krim annektiert hat und wo sich doch schon dann immerhin vor 11 Jahren gezeigt hat, dass Russland offenbar bereit ist, auch militärisch aggressiv weiterhin seine Interessen durchzusetzen. Heute wissen wir, wie sich das weiter ausgewirkt hat. Jetzt aber nochmal 11 Jahre zurückblickend oder 10 Jahre genau, Herr Gareis, hat der Westen, hat die NATO seinerzeit adäquat und passend reagiert oder müssen wir heute feststellen, nein, das war nicht scharf genug und deswegen konnte die Russland sich geradezu ermuntert fühlen, die Ukraine jetzt tatsächlich auch in Gänze zu überfallen?
Naja, die Ukraine war ja kein NATO-Mitglied und ist es bis heute nicht. Das heißt also, die Ukraine konnte nicht sozusagen unter den Schutz, oder die stand nicht unter dem Schutzschirm der NATO. Und die NATO konnte demzufolge natürlich dann auch nicht eingreifen. Und was die NATO getan hat, das war dann halt ihre Unterstützung für die Ukraine weiter auszubauen. Das war das auch schon, was auch früher schon gab. Es gab da schon eine NATO-Ukraine-Kommission, die ist intensiviert worden. Es gab dann schrittweise immer größere Unterstützungspakete.
So meinte ich es auch, weil natürlich klar, die Ukraine war nicht NATO-Mitglied, aber Sie hatten ja ganz eingangs auch gesagt, es ist auch ein politisches Bündnis. Also auch die politische Reaktion der NATO seinerzeit, also 2014, scharf und adäquat genug, Ihrer Einschätzung nach?
Ja, es war im Rahmen dessen, was man machen konnte, denke ich. Und man hat, wie gesagt, ja der Ukraine, man hat die Ukraine sehr stark unterstützt. Ich war in diesen letzten 10 Jahren sehr viel in der Ukraine und konnte mir da durchaus auch ein Bild von machen, dass beispielsweise das Programm, in dem ich dann gearbeitet habe, dieses Defense Education Enhancement Program, da haben meine Kolleginnen und Kollegen, und ich selber war ja auch in Kiew da lange Zeit beteiligt, da ist natürlich schon etwas geschehen. Eine Neuausrichtung der ukrainischen Streitkräfte ist da unterstützt worden. Eine Neuausrichtung der Befehlsstrukturen, der Auftragstaktik, wenn man das sagt, die Schaffung eines Unteroffizierkorps. Also man hat viel Unterstützung im Bereich so von wie arbeitet man militärisch, wie stellt man sich auf einen möglicherweise größeren Angriffskrieg ein. Alles das hat man durch aktive Hilfe, die dann auch angefragt worden ist seitens der Ukraine, auf NATO-Seite geleistet. Aber wie gesagt, es ist diese Unterstützung geht auch weiter, aber die Ukraine ist eben kein NATO-Mitglied und demzufolge kann die NATO sozusagen auch nicht sozusagen Partei in diesem Krieg werden. Und das ist auch das, was der Generalsekretär immer von Anfang an auch ausgeschlossen hat. Aber das bedeutet nicht, dass man die Ukraine nicht sehr substanziell unterstützen kann. Und genau das ist dann geschehen in einer ganzen Vielfalt von Ansätzen. Und dieses Comprehensive Assistance Package, das glaube ich 2016 auf dem Gipfel verabschiedet worden ist, das ist sicherlich ein substanzieller Beitrag, der Ukraine auch sehr geholfen hat.
Wir kommen gleich auf die Ukraine nochmal zu sprechen, aber was mich jetzt mal interessieren würde, Sie waren lange Zeit in Brüssel im NATO-Hauptquartier. Vielleicht nehmen Sie alle unsere Zuhörer mal so ein bisschen ins Innenleben der NATO mit. Wie muss man sich das vorstellen, wie diese 32 Staaten zusammenarbeiten? Das können Sie jetzt natürlich nicht im Detail ausführen, das würde wahrscheinlich zu lange dauern. Aber es gibt ja so Instrumentarien wie zum Beispiel den Militärausschuss, den sogenannten Nordatlantikrat, die sogenannte nukleare Planungsgruppe. Also es gibt verschiedene Konstellationen, wie man dort zusammenarbeitet. Was sind die wichtigsten Gremien, die wichtigsten Abspracheeinheiten, um zu einer gemeinsamen politischen, auch militärischen Linie zu kommen?
Also das Zentrum ist natürlich der Nordatlantikrat. Das Grundprinzip der Entscheidungen in der NATO ist der Konsens. Das heißt, jeder Mitgliedstaat der NATO hat sozusagen eine Stimme und um eine Entscheidung herbeizuführen in der NATO müssen alle 32 nun seit letzter Woche Mitgliedstaaten entsprechend.
Also Einstimmigkeit.
Einstimmigkeit, Konsens, genau. Und es ist so, dass Sie müssen sich das im Prinzip vorstellen wie so eine Art Dauerkonferenz. Das ist eine Organisation, die praktisch permanent arbeitet, die zum einen eine große Vertretung, eine Vielzahl von Menschen hat in den jeweiligen Vertretungen. Die Vereinigten Staaten haben natürlich die meisten und die kleineren Mitgliedstaaten natürlich weniger, aber die Mitgliedstaaten sind dort mit großen diplomatischen, aber eben halt auch militärischen Vertretungen vor Ort und die entsenden dann ihr Personal in die zahllosen Committees und Ausschüsse und Unterausschüsse, in denen halt Fragen der gemeinsamen Sicherheit und Verteidigung diskutiert werden. Und die werden so lange diskutiert, bis sie entweder beiseite gelegt werden oder eben im Konsens beschlossen werden.
Das heißt, das ist auch, ich stelle mir das sehr anstrengend vor, 32 Staaten, es geht ja immerhin um die Landesverteidigung, das ist ja nicht so ein kleines und unwichtiges Politikfeld, was man einfach mal so nebenbei beschließt, da sind ja auch sehr individuelle Interessen zu respektieren und zu berücksichtigen, das bei 32 selbstständigen, souveränen Staaten, aber es kommt in den allermeisten Fällen, sei es wozu auch immer, zur Einstimmigkeit oder man legt es beiseite. Das stelle ich mir sehr anstrengend und aufwendig vor. Aber es scheint ja zu gelingen, oder?
Ja, es ist sehr aufwendig. Es ist auch sehr anstrengend und es ist dann halt auch immer wieder in den Debatten viel wird ja auch in sogenannten Silence Procedures gemacht, dass man dann halt ein Vorgang hat und dann wird eine Frist gesetzt und wenn bis zum Ende dieser Frist niemand dagegen gesprochen hat, dann gilt das als angenommen. Das wird dann eben mit, je nachdem, wie strittig die Sache war, wird das dann halt auch schon mal immer mit großer Spannung erwartet, ob dann nicht am Ende doch noch einer sagt, nee, also ich bin dann nicht mit einverstanden. Wir haben das ja gesehen, wie das geht, gerade jetzt ganz aktuell am Beispiel Schwedens, nachdem Russland nun die Ukraine nun vollständig überfallen hatte, waren ja Finnland und Schweden im Frühjahr 2022 dann doch so weit zu sagen, also unsere teilweise jahrhundertealte Neutralität, die geben wir jetzt auf und wir wollen uns jetzt der NATO anschließen. Und dann war da eine große Zustimmung bei der überwiegenden Mehrheit der damals 31, der damals 30 Mitgliedstaaten. Aber erst hat die Türkei Bedenken angemeldet und dann hat Ungarn Bedenken angemeldet. Ja, und Sie haben es ja sicherlich alle mitverfolgt den letzten anderthalb Jahren. Es hat dann tatsächlich bis letzten Donnerstag gedauert, bis dann der Emissär aus Ungarn kam und die Ratifikationsurkunde des Beitrittsprotokolls dann beim in Washington hinterlegte und damit war dann Schweden aufgenommen. Das ist mitunter schwer und langwierig und es muss viel verhandelt und konsultiert werden. Aber das ist auch der Kern des Bündnisses, dass man genau dies tut. Manchmal geht es natürlich auch sehr schnell, wenn Dinge klar sind und von allen gleichermaßen gewollt werden.
Sie haben die Beitrittsgespräche angesprochen, Herr Gareis. Wonach richtet man sich eigentlich? Im Groben natürlich jetzt gesprochen, wenn es um die Aufnahme neuer Mitglieder geht. Ist die politische und die Haltung zu bestimmten politischen Fragen, ist das das Entscheidende? Sind die militärischen Fähigkeiten entscheidend? Die militärische Relevanz, vielleicht auch die geografische Lage? Es geht ja auch manchmal um sehr kleine Länder. Also was spielt da eine wesentliche Rolle? Oder kann theoretisch jeder, der Lust hat und sich dazu berufen fühlt, mitmachen praktisch bei der NATO?
Naja, also es muss ja immer einen einstimmigen Beschluss geben. Das heißt also, die Mitgliedstaaten, die seienden Mitgliedstaaten müssen diesen Kandidatenstaat dann schon wollen. Und das ist dann letzten Endes auch sozusagen der Kern der Abwägungen. Im NATO-Vertrag steht drin, dass jedes Land, jeder europäische Staat, der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Bündnisses oder dieses Vertrages zu fördern und umzusetzen, dass und zur Sicherheit des NATO-Gebietes beizutragen, so steht es in etwa drin im Artikel 10 des Washingtoner Vertrages, dass der dann aufgenommen werden kann. Aber wie gesagt, nur bei einstimmigem Beschluss aller seienden Mitgliedstaaten. Und da gibt es jetzt keine Kriterien, dass der Staat die und die Größe haben muss oder dass der Staat die und die Bewaffnung haben muss. Es ist letzten Endes der Wille des Staates beizutreten. Es geht ja nur durch einen Beitrittsantrag. und dann der Wille der Mitgliedschaft sozusagen, der Gesamtmitgliedschaft des Bündnisses, diesen Staat dann eben entsprechend aufzunehmen. Und dass dabei, wie wir das ja auch im Falle von Schweden und Finnland gesehen haben, dass dabei dann halt auch sehr individuelle Sichtweisen einzelner Staaten plötzlich sehr großes Gewicht haben können. Das ist dann halt ja Teil dieser Konstellation, dass Staaten auch souverän sind, Nein zu sagen oder einen Prozess zu verschleppen. Aber wir haben halt auch gesehen, dass am Ende zwei Staaten sich nicht gegen 28 oder dann 29 Staaten letztlich auf Dauer durchsetzen können.
Sie sprechen die Rolle der Türkei und Ungarns an, die sich ja lange geziert haben, bis beispielsweise Schweden dann Mitglied werden durfte. Diese Diskussion, die ja auch öffentlich ausgetragen werden, schadet so etwas der NATO oder würden Sie sagen, nein, das macht die NATO eher stärker, weil es zeigt, wie man ringt, wie man um einen Konsens bemüht ist und dann tatsächlich zu einer Einstimmigkeit kommt?
Ich habe nicht den Eindruck gehabt, als hätte die Haltung der Türkei und Ungarns die NATO gestärkt. Es wäre sicherlich ein wesentlich robusteres Zeichen auch gegenüber der Russischen Föderation gewesen, wenn man den Beitrittsersuchen Finnlands und Schwedens gleich entsprochen hätte und sich Ungarn und die Türkei hier auch sozusagen in die Bündnisdisziplin eingereiht hätten. Aber es hat lange gedauert, es war sicherlich schwierig, aber am Ende zählt das Ergebnis und die beiden wichtigen Staaten da im Norden sind jetzt, und damit auch wieder zwei weitere EU-Staaten, sind jetzt Mitglied der NATO und denke, dass das insgesamt ein großer Gewinn an Sicherheit und Stabilität auch in der ganzen Region.
Ja, kommen wir zum Schluss noch auf das, was uns in diesem Jahr noch erwartet, nämlich die amerikanischen Präsidentschaftswahlen und vor allem auf die Möglichkeit, dass Donald Trump erneut US-Präsident wird. Darauf blickt die NATO sicherlich auch gespannt, weil Donald Trump schon 2016 die NATO für, Zitat, obsolet erklärt hat. Was glauben Sie, sofern Donald Trump gewinnt, wird das die NATO in eine Krise stürzen? Auch das ist wieder der Blick in die Glaskugel. Ich verstehe es schon, aber ich traue es Ihnen zu.
Also ich glaube, dass Trump sagen wir mal, vorbereiteter antreten wird seine Präsidentschaft, als er seine erste Präsidentschaft angetreten hat. Er wird mehr Fachleute um sich scharen, die ihm natürlich alle treu ergeben sind und die genau das machen, was er ihnen sagt. Was wichtig ist, ist jetzt eigentlich auch schon immer wieder deutlich zu machen, auch im Diskurs mit den Amerikanern gleich welches politischen Lagers und ihnen aufzuzeigen, dass das halt natürlich auch in ihrem eigenen Interesse ist, dieses transatlantische Bündnis aufrecht zu erhalten. Natürlich haben die USA ein großes Interesse an einem stabilen Europa, einfach weil dieses Europa natürlich auch eine Plattform für die Vereinigten Staaten ist, ihre Weltordnungsrolle oder ihre Weltmachtrolle zu spielen.
Ist das auch die Meinung, wenn Sie sagen, die USA, meinen Sie damit auch die Republikaner unter Donald Trump oder?
Ja, ich denke, ich sage mal, es sind die USA und man muss dann eben sehen, dass natürlich auch und gerade, das hat sich ja auch in der ersten Präsidentschaft von Trump gezeigt, zum Beispiel, als er plötzlich auf die Idee kam, den Delinquent State of Germany, weil er angeblich nicht bezahlt, zu bestrafen, indem er wichtige Hauptquartiere und Verbände verlagern wollte, woanders hin, in andere Länder, dass da ihm natürlich auch seine eigenen Parteigänger ins Wort gefallen sind und gesagt haben, dass das strategisch unkluger Schritt wäre und dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika damit in höchstem Maße schaden würden. Und es gilt jetzt natürlich zum einen darauf, sich jetzt nicht wie die Katze, wie das Kaninchen auf die Schlange zu schauen, was passiert mit dem Bündnis, wenn Donald Trump tatsächlich wiedergewählt werden sollte. Das steht ja noch an, die Wahl ist ja noch nicht gelaufen. Aber wichtig ist natürlich, dass hier innerhalb der NATO eine Atmosphäre weiterentwickelt und weiter besteht, weiter ausgebaut wird, dass es in Interesse auf beiden Seiten des Atlantiks ist, dieses wichtige Bündnis aufrechtzuerhalten und da eben halt auch Augenhöhe einander zu begegnen.
Oder es gibt ja auch die andere Theorie, es gibt nicht wenige, die sagen, trotz der militärischen Stärke der USA, auch ohne die USA, wäre die NATO aufgrund ihrer wirtschaftlichen, militärischen, aber auch anderen Stärken als ein Bündnis sehr, sehr stark und sehr schlagkräftig. Nicht, dass das jetzt jemand heraufbeschwört oder so, aber wie sehen Sie die NATO oder sehen Sie die NATO ohne die USA trotzdem ein starkes Bündnis oder dann halt nicht mehr?
Wow. Also die NATO wäre eine völlig andere Organisation ohne die Vereinigten Staaten von Amerika. Das muss man sicherlich so sagen. Und sie wäre sicherlich einfach kein stärkeres Bündnis. Was ich immer sage, ist, dass wir uns in Europa eigentlich auf ein Szenario A und ein Szenario B einstellen müssten. Aber in beiden Szenarien müssten wir mehr für unsere eigene Sicherheit tun. Das Szenario A wäre natürlich ein starkes transatlantisches Bündnis mit den Vereinigten Staaten und den europäischen Mitgliedstaaten und dann bei allen Schwierigkeiten, die man immer miteinander hatte, aber dann doch in einem intakten Bündnis. Das andere wäre eine Situation, in der die Vereinigten Staaten, die werden sich sicherlich nie völlig zurückziehen, aber wo sie möglicherweise ein Stück Interesse verlieren, wo sie möglicherweise andere Schwerpunkte setzen, wo sie möglicherweise sich dann auch stärker in den pazifischen Raum orientieren und den Europäern dann sagen, naja, also ihr könnt nicht immer alles von uns verlangen, eure Sicherheit zu gewährleisten. Also eine partielle Abkehr würde dann im Prinzip halt ja auch es erforderlich machen, dass Europa mehr für seine eigene Verteidigung.
Auch innerhalb der NATO, meinen Sie das? Dass man auch innerhalb der NATO sich stärkt?
Das habe ich jetzt vorhin habe ich gesagt mit dem Szenario A, dass man den Vereinigten Staaten natürlich auch als ein verlässlicher und starker Bündnispartner, der seine Hausaufgaben macht, gegenübertritt und dann eben mit den Vereinigten Staaten zusammen dieses stark intakte Bündnis dann eben aufrechterhält und weiterentwickelt. Aber wie gesagt, auch für den und gerade in dem Fall, wenn die USA partiell ein Interesse an Europa verlieren oder ein Engagement zurückfahren würden, dann wäre es halt nochmal besonders wichtig, dass die Europäer hier mehr für ihre gemeinsame Sicherheit tun und sich stärker abstimmen und stärker kooperieren und stärker gemeinsame Strukturen und eine Rüstungsbasis und dergleichen Dinge mehr schaffen, also mehr zu einer europäischen Verteidigung dann eben entsprechend beitragen.
Wie sehen Sie die Rolle der Bundeswehr insgesamt in der NATO? Ich meine, viel Gutes, muss man ja ehrlich sagen, liest man nicht über die Bundeswehr. Dazu muss man nicht nur in den Wehrbericht der Werbeauftragten gucken, dass vieles im Argen ist, dass wir nicht genug Munition haben, dass nicht eine einzige Heeresbrigade einsatzbereit ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Hubschrauber fliegen oder auch nicht fliegen. Darüber wird ja manchmal auch berichtet. Ist dennoch die Rolle der Bundeswehr in der NATO eine anerkannte und auch eine starke oder lästert man ehrlich gesagt auch manchmal über die Bundeswehr und wundert sich, wie möglicherweise salopp formuliert, wie runtergewirtschaftet die Bundeswehr mittlerweile ist. Wie nehmen Sie das in Brüssel wahr auch? Oder wie haben Sie es in Brüssel wahrgenommen?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil ich sozusagen nicht in diesen Feldern da unterwegs war. Aber grundsätzlich gibt es natürlich dann schon so eine Stimmung, die man da so wahrnimmt. Also ich sag mal, die deutschen Soldatinnen und Soldaten, die dort im NATO-Rahmen Dienst tun, ich glaube, dass die eine sehr, sehr hohe Anerkennung haben. Das sind gut ausgebildete, schlaue Leute, die wissen, was sie tun und die da auch substanzielle Beiträge leisten. Also von daher ist das, glaube ich, schon von großem Respekt geprägt. Was tatsächlich mitunter freundlich, manchmal auch nicht so freundlich angemerkt wird, ist die Zuverlässigkeit, schnell das beizutragen, was erforderlich ist oder was erwartbar auch wäre angesichts eines Landes von der Größe und wirtschaftlichen Kraft und letzten Endes ja auch politischen Bedeutung.
Also da würde man sich von den Deutschen ein bisschen mehr Zugkraft und Schnelligkeit wünschen?
Ja, die Erwartungen sind, glaube ich, höher als das, was wir oft bereit sind zu leisten. Und ich denke, dass jetzt mehr und mehr natürlich auch da auch für Deutschland die Stunde der Bewährung kommt. Wir machen ja auch viel als Deutschland, als Bundesrepublik. Wir haben aber dann wieder die eigenartige Gabe, uns die Leistung, die wir dann auch für die gemeinsame Sicherheit und auch eben auch für die Unterstützung von Partnern erbringen, dann in einem seltsamen Licht erscheinen zu lassen. Es wird immer noch an die 5000 Helme, die eine ehemalige Ministerin angeboten hat, das kommt jeder mehr oder minder freundlichen Diskussion auf, aber dass Deutschland wirklich substanziell und maßgeblich und führend die Ukraine unterstützt in ihrem verzweifelten Abwehrkampf gegen die russische Aggression. Das fällt dabei immer ein bisschen runter. Deutschland ist mit Abstand der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine in mannigfacher Hinsicht, direkt nach den Vereinigten Staaten. Und viele, die sonst immer sehr selbstbewusst auftreten, fallen da doch erkennbar zurück hinter das, was Deutschland tut. Kurz, die Art und Weise, wie wir letzten Endes auch unsere Politik häufig darstellen, die ist sicherlich auch ausbaufähig.
Verbesserungsfähig.
Die ist sicherlich auch verbesserungsfähig, wenn Sie so wollen. Stellen wir uns mitunter schlechter dar, als wir sind.
Ganz zum Schluss, Herr Geis, will ich Ihnen noch eine Zumutung nicht ersparen. Am Anfang habe ich Sie um einen Blick in die Glaskugel gebeten. Zum Schluss möchte ich das auch noch mal, so eine Art Gedankenexperiment. Wie sähe die Welt Ihrer Einschätzung nach aus? Haben Sie da eine Idee, wenn es die NATO nie gegeben hätte? Wäre es tatsächlich konfrontativer zugegangen? War also die NATO in den vergangenen 75 Jahren ein wirklich stabiles, vernünftiges Bündnis? Wie sähe die Welt sonst möglicherweise ohne die NATO aus oder hätte sie ausgesehen?
Ach, es hätte bestimmt eine ganze Reihe von Kriegen mehr gegeben. Und das bezieht sich durchaus auch auf Konflikte von Staaten, die der NATO angehören. Auch die NATO ist zwar ein kollektives Verteidigungsbündnis, wirkt also in erster Linie mal nach außen. Aber wenn man sich mal anschaut, was da so zwischen Griechenland und der Türkei so über die Jahrzehnte immer wieder mal los war, das hätte, wenn da nicht so eine einigende Klammer gewesen wäre, das hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle schon auch mal zu sehr unschönen Entwicklungen führen können. Die ganze Situation des Ost-West-Konflikts natürlich war es wichtig und richtig, ein Bollwerk, wenn Sie so wollen, eine Allianz zu schaffen, die der Sowjetunion damals gesagt hat, okay, du bist bis hierher vorgerückt, aber auch nicht weiter. Nicht? Man hat es ja auch nicht, es gab ja auch solche Ideen, Rollback, man hat ja nicht gesagt, wir werden jetzt hier die Sowjetunion gewaltsam irgendwie zurückdrängen. Nein, es war eine klare Linie. Hier stehen wir und über diese Linie kommt ihr nicht drüber und wir werden das verteidigen. Also von daher denke ich, spricht viel Plausibilität dafür, dass die Existenz der NATO viel für die Stabilität in Europa allemal beigetragen hat, dass das auch eine wichtige Lebensversicherung, so ist sie auch letzten Endes immer auch wahrgenommen worden, jedenfalls in den größeren Teilen auch unserer Gesellschaft und Bevölkerung, dass sie auch so eine Art Lebensversicherung einer freien und demokratischen Entwicklung in der Bundesrepublik war. Und ich denke, gerade auch die Zeit nach der großen Wende 1990, 89, 90 hat ja gezeigt, dass die NATO nicht jetzt irgendwie kriegslüstern ist oder jetzt dann irgendjemanden den Stiefel ins Genick stellen will. Die Erweiterung letzten Endes der NATO war ja etwas, was die neuen Demokratien, die Staaten ihre Unabhängigkeit und ihre Freiheit letzten Endes von der Sowjetunion gewonnen haben, sehr geschätzt haben und die unter diesen Schutzschild schlüpfen wollten. Auch diese Erweiterung hat sich ja jetzt nicht gegen Russland gerichtet, sondern es war eine Sicherheitsgarantie für Staaten, die diese Sicherheit angesucht haben. Und von daher, ja, unterm Strich würde ich schon sagen, dass die Bilanz eigentlich eine sehr positive ist, auch wenn, darüber könnten wir sicherlich noch stundenlang weiter diskutieren, dabei natürlich auch immer viele Fragezeichen berechtigterweise angeführt wurden. Aber wenn Sie mich jetzt so nach 75, zu diesem Datum dieses 75-jährigen Jubiläums der Allianz fragen, ich glaube, dass Sie Ihren wichtigsten Auftrag Frieden und vor allen Dingen erstmal für ihre Mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass sie den doch recht ordentlich erfüllt hat, würde ich sagen.
75 Jahre, nach Einschätzung unseres heutigen Gastes, sehr erfolgreiche Zeit. 75 Jahre NATO mit einem Prinzip der Einstimmigkeit, das, so hat es Herr Garreis uns gezeigt, zum Teil sehr aufwendig, sehr anstrengend ist. Man hat es zuletzt auch gesehen an der Aufnahme der beiden Länder Schweden und Finnland, wo die Türkei und Ungarn sich lange gesträubt haben. Es hat lange gedauert. Das hat vielleicht der NATO auch nicht unbedingt gut getan. Aber was man auch sagen muss, auch unter einem künftigen Präsidenten Donald Trump sollte nach Einschätzung von Herrn Garreis die NATO selbstbewusst auftreten und auch jetzt schon den Amerikanern deutlich machen, dass eine intakte NATO auch den Vereinigten Staaten von Amerika nutzt und dass es ohne die NATO auch vielleicht in der Vergangenheit deutlich mehr Kriege gegeben hätte. Auch das ist eine Bilanz, die man nach 75 Jahren durchaus ziehen kann. Insofern ein sehr informatives, ein sehr abwechslungsreiches und lehrreiches Gespräch, für das ich Ihnen sehr herzlich danke. Vielen Dank für diesen Podcast, Sven Bernhard Garreis.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und freue mich, wenn es in Ihrem Sinne gedient hat.
Dankeschön.